Peter's Story. Petrus Geschichte mit Jesus. Eine Predigtreihe. Und heute, es ist nicht zufällig, wenn wir darüber nachdenken, was Petrus begeistert hat an Jesus. Und er hat auf dem Fokus einen Background, der alles andere als erfreulich ist. Und deswegen gilt diese Predigt heute schwerpunktmäßig für alle, die ziemlich viel zu tragen haben. An Lasten, an Krankheiten, an Dinge, die unverständlich sind oder die einfach leiden an der Ungerechtigkeit, die es in dieser Welt gibt. Für euch und für uns ist diese Predigt gedacht. Es wäre für mich hilfreich, wenn die Folien hinten mit am Bildschirm erscheinen. Ich möchte starten mit der Frage, was ist das Highlight deines Lebens? Das macht natürlich Sinn, wenn wir in der Woche so viele schlechte Nachrichten hören, dass wir einmal darüber nachdenken, was war denn das Besondere in meinem Leben? Was habe ich mal als Höhepunkt erleben dürfen? Eine kleine Liste habe ich euch zusammengestellt, so als Gedankenhilfe. Vielleicht war es deine Geburt, über die du sagst, ja, ich bin da. Oder es war die Geburt eines anderen Menschen. Vielleicht die Hochzeit, die du feiern durftest. Oder dein erstes Auto, selbst gekauft. Oder vielleicht Hausbau oder Hauskauf. Manch einer sagt, da war so ein Urlaub, an den erinnere ich mich immer wieder so gerne zurück. Das war fantastisch. Bei einer Minderheit wird vielleicht sein, die Gemeinde. Vielleicht ist es auch die Mehrheit. Ich lasse mich gerne überraschen. Oder einfach Freunde, Menschen, mit denen man Verbundenheit lebt. Und der beste Freund des Menschen ist der Hund. Vielleicht ist es einfach der Hund, der dein Highlight ist. Also, wir haben heute gute Zeit, bei einer Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst darüber uns auszutauschen, was ist etwas ganz Starkes in deinem Leben passiert, an das du dich gerne zurückerinnerst. Eine Sache fehlt. Habe ich ganz bewusst weggelassen, damit ihr erstmal nur an das Natürliche denkt. Aber vielleicht hat der eine oder andere auch schon gesagt, nein, bei mir ist Jesus Christus auf jeden Fall auch ein Höhepunkt, ein Highlight meines Lebens. Also für Petrus war das auf jeden Fall die Tatsache. Ohne Jesus Christus wüssten wir von ihm gar nichts. Er hätte keine Briefe geschrieben. Und in den Evangelien gäbe es auch nicht. Aber er durfte Jesus Christus kennenlernen. Und das hat sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Als er dann seinen zweiten Brief an die verfolgten Christengemeinden schrieb, für die er mitverantwortlich war, konnte er in dieser Frage, also was sein Highlight ist, noch genauer werden. Es sind drei Dinge, die er beim Namen nennt, die ihn maßgeblich geprägt haben. Also drei Höhepunkte, die sein Leben auf den Kopf gestellt haben, ihm quasi vom Hocker gerissen haben, weil sie für ihn eine der wesentlichsten Fragen geklärt haben. Und diese wesentliche Frage heißt, was trägt mich wirklich durch? Angesichts von Verfolgungen und den damit verbundenen Ängsten. Was trägt einen durch angesichts von falschen Lehrern zur Zeit von Petrus, die vieles verdrehen oder für sich vorteilhaft verkaufen? Was trägt wirklich durch, wenn meine Welt auf einmal wie so ein Bach hinweggerissen wird und alles heruntergeht? Was trägt mich durch, wenn schlechte Diagnosen mein Leben erwischen? Was trägt mich durch, wenn ich nicht mehr mit meinem Finanzhaushalt klarkomme? Was trägt mich wirklich durch? Was schafft in meinem Leben wirklich einen heilsamen Halt, wenn ich an all die erfahrenen Ungerechtigkeiten in unserem Umfeld sehe? Ich finde, das ist eine gute Frage. Was trägt dich wirklich durch? Ich könnte das jetzt noch und möchte das noch konkreter formulieren. Woher nimmst du deine Kraft, wenn dein Alltag jeden Tag anstrengender wird? Oder was ist deine Hoffnung, wenn das Leben nicht glatt läuft, sondern eben alles den Bach heruntergeht? Und wie sieht es mit deinem Vertrauen aus, wenn die Versuchungen, jetzt das Handtuch zu schmeißen und nicht mehr an Jesus Christus zu denken, immer verlockender werden? Was trägt dich dann durch? Ist es Tradition? Sind es deine Gewohnheiten? Ist es deine Kirchenzugehörigkeit? Oder sind es vielleicht ganz besondere Geisterfahrungen, die du machen durftest? Worauf gründet sich deine Motivation, weiter an Jesus Christus festzuhalten? Kurz vor seinem Lebensende hat sich Petrus darüber Gedanken gemacht. Das ist ja oft so, dass man, je älter man wird, sich eher solchen Fragen stellt. Und jetzt, wo er weiß, das hat Gott ihm wissen lassen, dass seine Tage gezählt sind, da will er seinen Leuten das absolut Wesentliche und Wichtigste in Erinnerung rufen, was er erlebt hat, was für ihn Halt gibt. Und wie anders könnte es sein, dass er diese Highlights auch in seinen Briefen zur Sprache bringt. Drei Dinge sind es, die ihn da an der Stelle eingefallen sind, die ihn ermutigt haben, mit Hoffnung erfüllt haben. Und das erste finden wir in dem ersten Brief, Kapitel 1, 1. Petrus 1, Vers 3. Da heißt es: Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Begegnung mit Jesus Christus nach seiner Kreuzigung, die hat sein Leben verändert. Das war ein großer Einfluss auf ihn. Es ist also nicht die begeisternde Szene, als alles Volk jubelnd mit Palmen wedelte und Jesus auf einen Esel nach Jerusalem einritt. Da hätte Petrus ja sagen können, jetzt beginnt das Reich Gottes, weil jetzt geht es politisch los mit Jesus. Nein, es war die Auferstehung, es war die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das hat alles verändert. Hier wurde in ihm göttliche, heilsame Kraft freigesetzt. Von Jesus Christus selber. Und das ist auch nicht verwunderlich. Wenn man 3 Jahre sein Leben mit einer Person teilt, dann entsteht Verbundenheit. Und wenn diese Person dann Menschen zum Opfer fällt und brutal ans Kreuz genagelt wird und dort stirbt und man erlebt das mit, glaubt mir, da zerbricht jede Hoffnung. Da ist noch nicht mal mein Fünkchen Hoffnung da. Aber diese Begegnung mit dem Auferstandenen hat auf einmal wieder auch die Auferstehung im Leben von Petrus, Auferstehung feiern lassen. Aber das ist Thema für Ostersonntag. Also gehe ich jetzt mal auf die 2 anderen Dinge ein, die er in dem 2. Brief, und darauf, auf diese Quelle berufe ich mich jetzt, zur Sprache gebracht hat. Und er spricht da von Fakten, die er jetzt auf den Tisch legt. Und diese Fakten haben in seinem Leben ganz viel Kraft und Freude und Vertrauen in Jesus Christus freigesetzt. Und zum einen ist es ein Bekenntnis, das er weitergeben darf. Nämlich das Bekenntnis einer ganz tiefen Erfahrung. Und wie gesagt, jetzt spricht er nicht von der Auferstehung von Jesus Christus. Es gab noch ein anderes Highlight in seinem Leben, was maßgeblich ihn beeinflusst hat. Und das andere ist dann die Bestätigung der Verheißung, also der prophetischen Worte, die festgeschrieben sind, an die er sich mit klammern darf. Beides sind Aspekte, wo er sagt, das ist es, was mein Leben trägt. Das ist es, was mein Leben Halt gibt. Und wie gesagt, Petrus baut auf Fakten und auf Tatsachen. Das stellt er ganz bewusst heraus. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt. Es sind keine Erfindungen. Es ist auch keine Gefühlsduselei, von der er jetzt spricht. Es sind Fakten. Er hat es erlebt. Und alles, was man selbst erlebt und davon redet, kann der andere nur sagen, okay, ich kann nichts dagegen sagen. Es ist deine Erfahrung. Ich habe sie vielleicht noch selber nicht gemacht, aber ich glaube dir. Und ich merke es dir ja an, dass es dein Leben verändert. Es sind Realitäten. Es ist die Wahrheit, die da Petrus erfahren hat. Und sie gehört mit zu seinem Highlight. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, es sind nicht die Wunder, die er miterleben durfte oder die Gott durch ihn wirkten. Ja, es gibt viele Christen, die immer wieder von den Wundern von Heilung sprechen. Aber für Petrus, der selber Menschen heilen durfte und konnte, war es nicht das Wesentliche. Ihn hat etwas anderes angesprochen. Natürlich sagt er, es war wunderbar, dass Gott durch mich gewirkt hat, aber wie heißt es schon so, Wunder gibt es ja immer wieder. Und was hatte Jesus gesagt? In der Geschichte von Lazarus, Lukas 16, Vers 31, da lässt Jesus Abraham sagen, selbst wenn Tote auferstehen, werden sie nicht glauben. Sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie nicht daran glauben, ist ihnen nicht zu helfen. Also solch eine Predigt von Jesus muss man erstmal verstehen, gell? Also noch haben sie die Auferstehung, die Kreuzung nicht erlebt, aber Jesus greift schon vorweg. Selbst seine Auferstehung sorgt nicht unbedingt für Glauben, wenn du nicht persönlich dem Auferstandenen begegnest. Dann ist das erstmal nur etwas, was in deinem Kopf als Information abgespeichert wird. Für mich ergibt sich da eine Konsequenz. Es gibt wenigstens zwei Arten von Glauben. Es gibt einmal den wirksamen Glauben. Der Glaube, der sich darin zeigt, dass Gott Gebete erhört, dass Dinge passieren, die man nur Gott zuordnen kann, weil man sie von Gott abgebucht hat. Das nenne ich mal so den wirksamen Glauben. Und ohne Frage, diesen Glauben gibt es. Hat Jesus nicht schon gesagt, dass die Dosis eines Senfkorns ausreicht, um einen Baum zu verpflanzen oder Berge zu versetzen? Also Jesus hat von diesem wirksamen Glauben gesprochen. Und wir dürfen uns jedes Mal freuen, wenn auf diese Art und Weise ein Stück Himmel auf dieser Erde vorweggenommen wird. Und wir sagen können, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Aber daneben gibt es eben auch einen wesentlichen Glauben. Ein wesentlicher Glaube, der sich auf die Person von Jesus Christus bezieht. Johannes hat es mal so festgehalten: Wer ihn aber aufnimmt, der erhält die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Werden heißt, ich bin dann ein Kind Gottes. Es geht also, der wesentliche Glaube konzentriert sich also auf das Sein. Auch davon hat Petrus in seinem zweiten Brief geschrieben. Es gibt wunderbare Zusagen Gottes, teure, kostbare Zusagen, die das Ergebnis haben, dass ich Anteil an der Göttlichkeit bekomme. Anteil am Wesen Gottes. Und genau darauf bezieht sich nun seine erste These aus dem zweiten Petrusbrief, was ihn so maßgeblich geprägt und geformt hat, da sagt, das war ein Höhepunkt meines Lebens. Und dieser Höhepunkt hat tatsächlich real auf einem Berg stattgefunden. Und das können wir jetzt nachlesen. Wir finden es in 2. Petrus 1, Vers 17, natürlich auch in den Evangelien wiedergegeben. Aber hier hören wir jetzt Petrus selbst uns reden. Er nimmt uns mit hinein in dem, was er mit Jesus erlebt hat. Ich erinnere nochmal, wir laufen in den Schuhen von Petrus, um Jesus besser kennenzulernen. Und da schreibt er, wir waren nämlich dabei, aha, also er hat es nicht gehört, er war dabei, wir heißt Johannes, Jakobus und er. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Lest es nochmal kurz nach, also was da drin steht. Wir waren dabei. Jesus wurde verwandelt in himmlischen Glanz. Er war auf einmal nicht mehr der Mensch Jesus. Da ist etwas anderes passiert. Und er sagt, wir waren dabei und wir haben die Stimme des Höchsten gehört. Und das ist so fantastisch, dass er jetzt alles auf den Punkt bringt. Was hat die Stimme des Höchsten gesagt? Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Er hat noch mehr gehört, hat er hier unterschlagen. Auf ihn hört, kam noch auch von der Stimme. Wir selbst haben diese Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem Heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Man hört es richtig raus. Also Petrus hat Gott in seiner Macht und Majestät selber gehört. Und das nicht als Donner. Im Alten Testament hören wir das manchmal, wie Gott spricht, und die meisten haben nur Donnern gehört. Es gibt im Evangelium dreimal eine Geschichte, wo es eine Stimme aus dem Himmel gab, aber viele, die dabei standen, haben das nur als Donner wahrgenommen. Petrus sagt, ich habe es verstanden, was Gott der Vater sagte. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm freut sich mein Herz. Also höre ich Petrus zu und sage, ey, ich denke mir das nicht aus. Ich war doch dabei und das war eine Herrlichkeit, die ich überhaupt nicht begreifen, nicht erzählen kann. Mir fehlen die Worte davon. Aber eins kann ich euch sagen, die Worte, die ich gehört habe, die habe ich mir behalten. Gott hat zu mir geredet. Und ich soll auf Jesus hören. Und wisst ihr, was Jesus mir gesagt hat? Rede nicht davon, niemals, mit niemandem darüber, bis an dem Tag, wo ich auferstanden bin, von den Toten. Und jetzt, wo er seinen Brief schreibt, ist ihm das wieder eingefallen. Er sagt, hey, ich darf jetzt davon wieder reden. Damals durfte ich nicht davon reden. Ich habe ein Schweigegebot bekommen, aber jetzt habe ich einen Redenauftrag bekommen und ich möchte es bekennen. Und ich schreibe es nieder, dass es niemand vergisst. Ich habe diese Stimme gehört. Ich bin ein Ohrzeuge und ein Augezeuge von dem, was auf diesem Berg passiert ist. Wie Mose. Wie Mose, als er auf dem Berg stand und Gott gehört hat, so habe ich Petrus in gleicher Weise das erlebt. Das hat mein Leben verändert. Und Hand aufs Herz, Herz ist ja hier. Ist es nicht in unserem Leben genauso? Diese Momente, wo Gott so glasklar in mein Herz etwas gesprochen hat, die sind es, an die ich mich gerne erinnere. Als 14-Jähriger, Jörg, ich habe etwas Besonderes mit dir vor. Es ist so, als ob ich die Stimme heute noch höre. Es war eine Berufung. Ich wusste nicht, was es ist, aber es war der Start, mit Jesus zu leben. Nicht nur im Kopf, nicht nur fromm, nicht nur nach der Tradition her, sondern jetzt in eine Live-Beziehung mit Jesus zu kommen. Und meine Antwort war, du darfst mich senden, wohin du willst. Später habe ich gesagt, aber nicht ins Ausland. Ich möchte gerne in Deutschland bleiben. Und so gab es immer wieder Momente in meinem Leben, wo Gott zu mir geredet hat. Vor 2 Jahren, das sind ja so besondere Sachen. Also damit möchte ich sagen, es ist nicht so, dass ich ständig online mit Gott bin. Da sagt er in meinen stillen Tagen, rufe eine Person an. Und ich sage, Herr, ich habe doch jetzt meine stillen Tage, da sind wir beide noch alleine und ich möchte mich nicht unterbrechen lassen. Und Gott sagt, ey, ich unterbreche dich, ruf ihn an. Ja, was soll ich denn sagen? Ruf ihn an und du weißt, was du sagen wirst. Es ist 7:30 morgens früh, der wird noch schlafen. Ruf ihn an. Er sagt, okay, ich mache es. Du gibst ja doch keine Ruhe. Und ich rufe ihn an und ich habe ihm etwas gesagt. Ey, egal was kommen wird, schmeiß dein Vertrauen nicht weg. Und es war mein Freund Carsten Gosse und in dieser Woche hat er die Nachricht bekommen, beziehungsweise seine Frau Carola, dass sie Krebs hat. Das ist ein Erlebnis, wie auf einem Berg. Und ich glaube, jeder von uns kann nachher beim Kaffee trinken dem anderen etwas von dem erzählen, wie er in einer ähnlichen, anderen Weise, aber einer persönlichen Weise Jesus Christus so begegnet ist. Und solche Erlebnisse, die geben uns Halt im Leben. Die setzen Hoffnung frei. Die stärken unser Vertrauen in Jesus Christus. Da wird auf einmal das Herz Feuer und Flamme für diesen Jesus Christus. Wie die zwei Emmaus-Jünger, als Jesus ihnen alles erklärte und sie auf einmal merken, das ist ja Jesus selber gewesen, der mit uns geredet hat, brannte nicht unser Herz. Und brennenden Herzen gibt es zu wenig in unserer Welt. Brennende Herzen für Jesus Christus. Sie werden aber von ihm, dem Licht der Welt, entzündet. Und wir können noch weiterlesen. Also er hat eine Bekenntnis, eine Erfahrung, nämlich ich habe Jesus auf dem Berg erlebt. Aber wenn das nicht reichen sollte, hat Jesus Christus mir immer etwas deutlich gemacht. Er hat mir Dinge erklärt, die im Alten Testament geschrieben sind und auf einmal sehe ich, ey, das erfüllt sich gerade. Palmsonntag. Ey, das steht doch schon in den Propheten geschrieben, dass er auf einen Füllen angeritten kommt. Die Verheißung, die im Alten Testament schon vor Hunderten von Jahren zur Zeit von Petrus geschrieben sind. Er sieht auf einmal, sie erfüllen sich. Und so schreibt er weiter, 2. Petrus 1, 19b und 21, darüber hinaus, also gegen diese Bergverklärung, die ich da erleben durfte, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Nein, Menschen haben sie geschrieben, aber sie haben sie nicht erfunden. Sie haben sich das nicht ausgedacht. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Wir haben eine Aufgabe, über unser Vertrauen zu Jesus Christus sehr achtsam mit umzugehen, darauf zu achten, dass uns das nicht geklaut wird, dass es nicht kaputt gemacht wird. Wir haben eine Achtsamkeit zu leben über die Qualität über unseres Glaubens. Und Gottes Zusagen dürfen und können uns dabei helfen. Denn Gottes Verheißungen gelten doch auch uns. Sie vermitteln uns seine Treue, seine Barmherzigkeit und vor allem seine Gegenwart, seine Kraft in schweren Zeiten. Sie werden durch Gottes Verheißungen freigesetzt. Und so komme ich auf die Zielgerade. Seine Zusagen geben Stabilität. Also Gottes Worte haben eine ewige Gültigkeit. Es ist wahrscheinlicher, dass Himmel und Erde vergehen, als dass eine Verheißung Gottes unterm Tisch fällt. Und was hat Jesus dem Petrus wissen lassen? 2. Petrus 3, Vers 13. Es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben, in der Gerechtigkeit wohnt, in der Gerechtigkeit herrschen wird. Ja, es ist wahr. Manche Erfüllung der Verheißung lässt lange auf sich warten. Auch im zweiten, kommen wir noch zu dem Text. Da gibt es die Spötter, die sagen, ja, schläft denn euer Gott? Ist wohl ausgereist? Es passiert doch gar nichts. Ja, manchmal verstehen wir es nicht, warum Gott lange auf sich warten lässt. Aber Gottes Verheißungen, so habe ich es für mich formuliert, sind eine Regel ohne Ausnahme. Ich habe mich jetzt nicht vertan. Im Volksmund heißt es anders, genau umgekehrt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber bei Gott gilt eine Regel ohne Ausnahme. Was meine ich damit? Nichts kann ihn dazu überreden, dass er von dieser Grundordnung, was er einmal zugesagt hat, wieder wegnimmt. Er bleibt treu in dem, was er versprochen hat. Und dazu gehört das Erste, ich habe es hier aufgeschrieben, er kann nicht lügen. Diese Fähigkeit besitzt er einfach nicht. Und deswegen sind seine Verheißungen immer Ja und Amen zugleich. Und im Korintherbrief können wir lesen, dass in Jesus Christus das große Daumen hoch zu allen Verheißungen Gottes im Alten Testament gestellt sind. Jesus ist die Erfüllung dieser Verheißungen. Der Gegenspieler von Jesus Christus ist der Teufel. Er kann niemals die Wahrheit sagen. Da liegen Welten dazwischen. Jesus kann nicht lügen, Gott kann nicht lügen, der Teufel kann nicht die Wahrheit sagen. Also habe ich eine Achtsamkeit zu leben, meinem Vertrauen gegenüber, auf was ich höre. Auf Gottes Zusagen oder auf die Einflüsterung des Gegenspielers. Gott ist über die Maßen daran interessiert, in deinem Leben seine Zusagen freizusetzen. Hatte nicht David Werner darüber gepredigt? Gottes Pläne gehen niemals zu Ende. Wenn er etwas versprochen hat, dann wird er es auch erfüllen. Bei Gott gibt es auch keinen Mangel an Treue. Denn die Bibel sagt über ihn, über seinen Charakter, Gott ist treu und er bleibt treu. Treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also egal, wie oft wir am Ziel vorbeischießen, das ist der Übersetzung von Sünde, Gott ist treu. Niemals sagt er, jetzt hast du genug gemacht, ich kann nicht mehr. Nein, er vergibt uns immer und immer wieder. Und wenn es 7-mal am Tag ist, sagt er, ich bin da, ich vergebe dir. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, ich nehme es mit ans Kreuz. Wieder einmal neu. Und wie heißt es im Alten Testament in den Klagelieder? Wieder eine schlimme Zeit. Da wird doch gesungen, Gottes Barmherzigkeit und Gottes Treue hat niemals ein Ende. Bei uns kommt es öfters vor. Nein, ich will euch ja nichts unterstellen. Bei mir kommt es öfters vor, dass ich nicht Wort halte. Warum? Weil ich meine eigene Macht überschätze. In dem Moment, wo ich es ausspreche, bin ich 100% überzeugt davon, ich werde es einhalten. Aber dann passieren diverse Dinge in meinem Leben, es passieren andere Dinge und auf einmal bin ich abgelenkt und ich habe mich überschätzt. Und dann merke ich es, mein Gegenüber schon viel eher, Jörg hat mal wieder zu voll genommen den Mund. Er hat nicht eingehalten, was er versprochen hat. Aber bei Gott gibt es eine Unbegrenztheit an seiner Macht und seiner Möglichkeiten. Und deswegen gilt es, was er verspricht, hält er ein. Er bleibt sich und seinen Zusagen gegenüber treu, immer und ewig. Und wenn die ganze Welt sich auflöst, bleibt er treu und gerecht und schafft für dich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, die Zeit wird es einmal geben. Aber vielleicht gibt sie dir auch diese Woche. Einen neuen Himmel, neue Erde für dich, wo du sagst, hier möchte ich leben und hier darf ich sein. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Warum ist das so? Weil er alle Macht hat im Himmel und alle Macht auf dieser Erde. Also Gott kann nicht lügen und er kann nicht untreu sein. Und das Letzte ist, Gott ist nicht vergesslich. Ich muss mir Dinge notieren, um sie zu behalten. Also ich gehe einkaufen und die Liste ist noch nicht mal lang, aber ich weiß, ich muss es mir aufschreiben. Also nur behalten funktioniert nicht. Immer wenn ich meine Macht wieder überschätze und bin dann in dem Laden drin, sage ich, was, da war doch noch was, was ich noch mitbringen sollte. Und wisst ihr, was die Crew ist? Nicht selten passiert es, dass ich alles aufschreibe und ich lasse den Zettel liegen. So vergesslich bin ich. Gott vergisst nichts, was er zugesagt hat. Er steht zu seinem Wort. Und das durfte Petrus erleben. Und sagte, hey, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er hat uns selber auch zu einer lebendigen Hoffnung gemacht. Und niemals, niemals wird er dich vergessen und auch nicht das, was er dir persönlich zugesagt hat. Gott ist in Jesus Christus komplett. Gott und Vater sind eins. Und wenn wir am Kreuz dann hören, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann war es das Gefühl, was Jesus hatte. Aber der Vater war in ihm und ist mitgestorben, weil wir glauben nicht an drei Götter. Es gibt nur einen Gott. Gott ist gestorben dort am Kreuz. Und heute dürfen wir ein Teil davon sein, dass das Reich Gottes schon angefangen hat. Und heile Welt darf passieren. Und heile Welt ist auf jeden Fall etwas, wo sich der Friede Gottes und die Freude im Heiligen Geist in meinem Leben vorhanden ist. Ja, wir dürfen uns auch freuen auf den ganz neuen Himmel, die neue Erde, wo Gerechtigkeit herrscht. Jesus Christus wird wiederkommen, schreibt Petrus. Deswegen lasst eure Köpfe nicht hängen. Jesus hat es zugesagt und er wird kommen, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Wir hatten gedacht, dass das Wort bald tatsächlich in einer Minute heißt. Und jetzt entdecken wir, dass bald bei Gott etwas andere, eine andere Dimension hat. Aber vielleicht dürfen wir auch entdecken, dass das bald doch schon in mir längst passiert ist, dass Christus gekommen ist und durch seinen Geist in mir lebt. Deshalb, so sagt es uns Petrus heute, sei mutig, halte an Gottes Zusagen feste, halte an Jesus Christus feste. Sei unerschrocken, denn wir haben nicht einen Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und dann setze allen Fleiß daran, um aus dieser geschenkten Gnade zu leben. Warum? Weil Gott nicht lügt, weil er niemals untreu ist und wir deswegen nach den Verheißungen Gottes leben dürfen. Lasst uns mutig uns auf das Wort Gottes stellen. Lasst uns mutig Jesus Christus vertrauen. Amen.